Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Wie im Traum das Wissen vom Himmel fällt. Das ist das Thema eines Gemäldes, das auf der Museumsinsel in Berlin zu sehen ist. Ein Schlafender und über ihm in himmlischen Sphären Engel auf einer Leiter. Es geht nicht darum, dass sie dem Träumenden etwas eintrichtern, sondern um die alte Frage, was offenbaren Träume und Visionen? Sind sie nur Fantasiegebilde? Oder schaffen Träume und Visionen auch Zugänge zur Entstehung von Wissen in vergangenen Jahrhunderten? An der Freien Universität Berlin gibt es einen Sonderforschungsbereich, der sich in diese Fragen vertieft hat und die Erkenntnisse in einem eigenen Podcast vermittelt. Stefanie Oswald gibt Einblicke in die Zusammenhänge von Träumen und der Entstehung von Wissen.
Landschaft mit dem Traum Jakobs. Das ist der Titel eines Gemäldes, das vermutlich 1691 von Michael Willmann angefertigt worden ist. Heute hängt es im Berliner Bode-Museum. Willmann wurde 1630 in Königsberg geboren, lernte Malerei in den Niederlanden, wurde Hofmaler am Hofe des großen Kurfürsten in Brandenburg und baute in Schlesien eine Malerwerkstatt auf, mit der er zu einem der führenden Maler seiner Zeit in Schlesien aufstieg. 1706 ist er dort gestorben. Landschaft mit dem Traum Jakobs zeigt eine Landschaft mit einer bildprägenden Himmelsleiter.
Im Vordergrund, rechts unten, liegt der schlafende Jakob, den Kopf auf einen Stein gebettet. Von ihm ragt diagonal eine Leiter in den Himmel, von rechts unten nach links oben, auf der Engel auf- und absteigen. Die Leiter führt hinauf in himmlische Regionen, durch die Wolken, wo es immer heller wird. Sie geht schließlich in einer Lichtfläche auf, wo sich ganz vage und nur in Umrissen erahnen lässt, dass Gott sich dem Träumenden zeigt.
Das Motiv stammt aus dem Alten Testament. Nachdem Jakob sich auf Kosten seines älteren Bruders Esau den Segen des Vaters erschlichen hat, muss er fliehen. Da erscheint ihm Gott im Traum und verheißt ihm nicht nur Beistand, sondern auch, dass er zum Ahnvater der 12 Stämme Israels werden wird.
Und siehe, ich bin mit dir und werde dich behüten, wohin du auch gehst, und werde dich zurückbringen in dieses Land, denn ich werde dich nicht verlassen, bis dass ich getan habe, was ich dir gesagt habe.
Der Traum Jakobs, der über Jahrhunderte zum Ausgangspunkt genommen wird, um über die Macht von Träumen und die Geltung von Traumwissen nachzudenken, ist ein eindrückliches Beispiel dafür, womit sich die Philosophin Anne Oysterschulte und die Judaistin Hannah Zoe Trauer vom Sonderforschungsbereich Episteme in Bewegung an der Freien Universität Berlin beschäftigen. Ihr Anspruch ist, so Anne Oysterschulte,
Tradition nicht nebeneinander, sondern in ihrem Ineinander und ihren wechselseitigen Veränderungsbewegungen zu untersuchen. Und das heißt, sowohl unterschiedliche theologische als auch philologische und philosophische Ströme stets in ihren Wirksamkeiten und ihren Verflechtungen zu untersuchen.
Ihr Forschungsprojekt hat den Namen Imaginatio, imaginatives Sehen und Wissen, Theorien mentaler Bildlichkeit in Philosophie und Theologie des Mittelalters. Als eine bildliche Quelle ihrer Untersuchungen diente den Wissenschaftlerinnen Jakobs Traumoffenbarung.
Jakob ist eben darauf angewiesen, zu begründen, dass dieser Traum nicht nur ein Hirngespinst oder nicht nur ein Fiebertraum war, sondern dass das, was ihm im Traum passiert ist, wirklich auch Anspruch darauf hat, ernst genommen zu werden.
Welche Berechtigung hat Traumwissen? Welche höhere Quelle bringt sich hier zur Geltung? Und welche wissenschaftlichen Grundlegungen müssen herbeigeführt werden, um das zu bestätigen?
Der im 4. Jahrhundert vor Christus lebende griechische Philosoph Aristoteles hielt es für unwahrscheinlich, dass Gott zu den Menschen im Traum spreche. Denn schließlich hätten auch unvernünftige Menschen und sogar Tiere Träume. Demgegenüber sah der Philosoph Synesius von Kyrene um 400 nach Christus in der Intensität der inneren Wahrnehmung im Traum sehr wohl einen Hinweis auf Gottes Wirken. Verblüffenderweise, so Anne Oysterschulte, ziehen Philosophen des Mittelalters dann aber doch teilweise Aristoteles heran, um Gott als Ursache von Traumvisionen zu beweisen.
gerade die aristotelische Tradition im mittelalterlichen Kontext zeigt auf überraschende Weise, wie eine Umdeutung aristotelischer Schriften, der Einfluss von Platonismen und Neuplatonismen, aber gerade die arabischen Übersetzungen aristotelischer Texte, die Offenbarungsquelle Gott oder eine höhere Instanz wieder zur Geltung bringen und den Versuch, den Traum auf rein physiologische Körperrestbewegung zurückzuführen, ausbremsen.
Mittelalterliche Übersetzungen der aristotelischen Schriften setzen Wissen in Bewegung, verflechten es mit bereits vorhandenen Denktraditionen, schaffen neue Deutungsmuster und Assoziationen. Auch die Jakobsleiter selbst wird über die Jahrhunderte hinweg unterschiedlich ausgelegt und ist damit geradezu ein Paradebeispiel von Wissenstransfer. Hanna Zoe Trauer.
Eine Möglichkeit, das Auf- und Absteigen an der Leiter zu verstehen, die schon in der Antike im Judentum verbreitet ist, sieht in den Engeln nicht Engel, sondern die Vertreter der Weltreiche, also beispielsweise des griechischen und des römischen Reiches. Sie verstehen die Leiter als eine Metapher für das politische Geschehen. Die Könige der verschiedenen Reiche steigen an der Leiter hinauf, müssen aber auch immer wieder hinuntersteigen, denn Gott steht oben auf der Leiter und er hat Jakob versprochen, dass er, Jakob, zur Herrschaft zurückkehren wird. Das zeigt auch, dass die weltlichen Situationen von Krise und Unterdrückung des Judentums hier immer nur als Zwischenzustände verstanden werden.
In der christlichen Theologie steht Jakob mit seiner Leiter als Vorbote Christi, als Vermittler zwischen Mensch und Gott. Die einzelnen Stufen können aber auch als moralische Besserung der Seele auf ihrem Weg zu Gott gedeutet werden oder in der Wissenschaft als Erkenntnisgewinn vom Sinnlichen über das bloß Vorgestellte zum rationalen Wissen.
Wir sehen hier schon in dieser Vielfalt der Deutungen die Jakobsleiter als Tugendleiter, als Aufstieg in den Wissenschaften, als kosmologischer Aufstieg, aber auch als politischer Aufstieg der verschiedenen Weltreiche, dass die Leiter, von der Jakob träumt, als Denkmodell in ganz verschiedenen Bereichen Anwendung findet.
Landschaft mit dem Traum Jakobs. Die biblische Geschichte, die dem Gemälde von Michael Willmann zugrunde liegt, ist offen für viele Deutungen, in denen sich der jeweilige geistesgeschichtliche Hintergrund widerspiegelt. So sieht die Judaistin auch eine enge Verknüpfung mit der Frage nach Krise und Hoffnung, die im Judentum eine zentrale Rolle spielt.
Jakob auf der Flucht, der von Gott wieder Versicherung erhält, spiegelt sich in der politischen Deutung von den unterdrückten Juden, die anhand der Jakobsleiter die Versicherung erhalten, wieder zur Herrschaft aufzusteigen, wieder in Sicherheit zu kommen.
Die Philosophin Anne Oesterschulte bezeichnet die Jakobsleiter deshalb auch als eine Kippfigur. Eine Figur, die unabhängig von ihrem biblischen Ursprung in Jakobs Traum in vielen Facetten auftritt.
Sodass man Kontinuität und Veränderung, Transformation, die sich im Material, in den medialen Bereichen des Thematisierens dieser Kippfigur zwischen Hoffnung und Trauer, zwischen zeitlichem und überzeitlichem, zwischen menschlicher Seele und einer Art Instanz, auf die sich diese menschliche Seele richten kann, zwischen der Frage, welche Rolle Träume spielen und ob diese Träume Realitätscharakter besitzen können, immer wieder neu bedenkt und thematisiert.
Auch in den großen Krisen des 20. Jahrhunderts taucht die Jakobsleiter immer wieder auf. Besonders prominent in Arnold Schönbergs unvollendet gebliebenem, gleichnamigem Oratorium, das er während des Ersten Weltkriegs schrieb. Als Michael Willmann Ende des 17. Jahrhunderts sein Gemälde schuf, hatte die europäische Welt auch eine verheerende Katastrophe erlebt, den Dreißigjährigen Krieg, und war dabei, sich von diesen Schrecken zu erholen. Willmanns Gemälde stand für die Hoffnung nach der Krise. Es zierte das Refektorium des niederschlesischen Klosters Leubus, das nach den Zerstörungen im Dreißigjährigen Krieg wieder aufgebaut worden war.
Engel auf der Leiter, was man in einem Gemälde aus dem 17. Jahrhundert über die Aneignung von Wissen in früheren Jahrhunderten erkennen kann. Der Beitrag ist Teil einer Kooperation von Deutschlandfunk Kultur mit dem Sonderforschungsbereich Episteme in Bewegung an der Freien Universität Berlin. Unter dem Titel Hinter den Dingen – 5000 Jahre Wissensgeschichte zum Mitnehmen und Nachhören sind bisher 3 Podcasts erstellt worden, die anhand einzelner Objekte Wissensgeschichte erzählen. Anhand einer Teekanne, anhand eines Pyramidenfragments und nun anhand eines Gemäldes. Wenn Sie den Podcast zu dem Gemälde oder die beiden anderen Podcasts hören wollen oder unsere Beiträge dazu, finden Sie die auf der Website des Sonderforschungsbereichs www.hinterdendingen.de, also hinter den Dingen, jeweils durch einen Bindestrich verbunden.